Und ich glaube, ich habe es damals wirklich mit 14 gelesen, die Buddenbrooks. Also ich war bei Schwager Günther zu Besuch und er hatte da irgendwie eine Bertelsmann-Mitgliedschaft und da gab es eben die Buddenbrooks und das durfte ich dann lesen. Und ich glaube, seitdem bin ich so ein bisschen infiziert.
Hallo und herzlich willkommen zu Nachts im Buchladen. Ich bin heute in Hamm bei Margret Holota und wir haben uns heute vorgenommen, dass wir mal eine ganz besondere Folge machen. Wir wollen nämlich nicht neue Bücher vorstellen, sondern Klassiker. Erstmal schön, dass du, ja, die Idee kommt von dir, liebe Margret, dass du mich sozusagen eingeladen hast, diese Folge zu machen.
Ja, genau. Und zwar geht es schon auch um ein neues Buch, nämlich eine neue Romanbiografie über Thomas Mann von Colm Tobin, dem irischen Schriftsteller. Und er hat sich an dieses eigentlich völlig ausgetretene und wirklich schon, ich weiß nicht wie viele tausendmal besprochene Familienleben der Manns gemacht. Und ich fand das so anregend, dass ich dann gedacht habe, ja, man müsste sich eigentlich mal wieder ein bisschen mehr mit Klassikern und eben auch speziell mit Thomas Mann beschäftigen. Denn ich kann mir keine Lesebiografie vorstellen oder keine Lesesozialisation, ohne jemals irgendwie was von Thomas Mann gelesen zu haben, vorstellen.
Das finde ich interessant. Du hast mich ja letzte Woche angesprochen und hast gesagt, können wir nicht mal einen Podcast zu Thomas Mann machen? Und dann habe ich mich erstmal selbst erinnert, was weiß ich denn überhaupt über die Manns oder was ist mir noch in Erinnerung? Und ich habe mal an der Uni ein Seminar gemacht zu den Buddenbrooks, dem großen Familienroman, für den er ja, da habe ich dann erstmal noch recherchiert, damals auch beziehungsweise 20 Jahre nach Erscheinen den Literaturnobelpreis bekommen hat. Das war ja sein großer Durchbruch. Dann ist er natürlich noch bekannt durch den Zauberberg, das Sanatorium in Davos, wo er drüber geschrieben hat. Und in der Schule haben wir damals besprochen, Der Tod in Venedig. Und vielleicht fällt es dann auch dem einen oder anderen wieder ein. Da geht es ja um die Liebe eines älteren Herrn beziehungsweise die Schwärmerei zu einem viel jüngeren Knaben. Und das ist ja auch so ein Thema, was bei Thomas Mann immer so durchschimmert oder wo, glaube ich, immer wieder spekuliert wurde, dass er wahrscheinlich latent homosexuell war, obwohl er ja verheiratet war und 6 auch nicht unbekannte Kinder hatte.
Ja, genau. Also das sind jetzt, glaube ich, 3 Themen insgesamt, die da zu gehen sind. Also erstmal würde ich die Homosexualität von Thomas Mann nicht unbedingt als latent bezeichnen. Der hatte auch schon, also der hatte ja Affären. Und das beschreibt auch Colm Tobin in seinem Roman halt diese Anstöße quasi für seine Arbeiten, für Thomas Manns Romane. Und das ist für mich eben auch nochmal ein Hinweis darauf, was für eine große Kunst er geschaffen hat, nämlich durch einfach sein persönliches Erleben, sein persönliches Seelenleben in Kunst verwandelt hat. Und das finde ich einfach das Grandiose an dem ganzen Werk von Thomas Mann. Und um auf die Kinder zu kommen, die sind ja alle für sich total interessant. Also da könnte man ja über jeden und jede Einzelne eine extra Sendung machen. Und finde ich genauso spannend wie den Vater selbst, gerade ja Erika Mann natürlich. Und es gibt so viele Nebenbiografien, sag ich mal, neben dieser Familie, zum Beispiel Annemarie Schwarzenbach, die Schweizer, die sehr jung gestorbene Journalistin und Literatin.
Die eine Affäre mit Erika Mann hatte.
Ja, genau, aber nicht nur. Ich glaube, sie war ein bisschen mit Klaus liiert und so und fand auch die Familie Mann, weil das war für sie ein zweites Zuhause, mehr oder weniger, so wie ich das mal aus Briefen erkennen konnte. Genau, wie gesagt, es ist einfach das große künstlerische Vermögen, was mich einfach an Thomas Mann so fasziniert, dass er eben schafft, seine eigenen Erlebnisse, seine eigene seelische Disposition in Kunst zu verwandeln und das auf einem sprachlich wahnsinnig hohem Niveau. Ich liebe die Sprache von Thomas Mann.
Ich lese gerade, und das passt auch dazu, das Buch Liebe in Zeiten des Hasses, eine Chronik von Florian Illies. Da geht es um die Jahre 1929 bis 1933. Es heißt Chronik eines Gefühls und es heißt Liebe. Wenn man ehrlich ist, geht es in dem Buch sehr viel um Affären und um flüchtige Liebe. Aber nun gut, und da geht es auch viel um die Familie Mann. Und da habe ich dann auch noch mal ein bisschen tiefer gelesen, was ja auch sehr erstaunlich ist an Thomas Mann. Der hat ja Bücher geschrieben, schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sehr erfolgreich waren und die selbst die Nazis eigentlich nicht schlecht fanden. Beziehungsweise da hatte niemand was dran auszusetzen. Die waren einfach preisgekürt. Er selbst hat nur sehr früh auch politisch seine Stimme erhoben und hat gesagt, die Nazis, die sind unmoralisch und das geht gar nicht, was die hier machen. Und ist deswegen, und das kommt in diesem Buch Liebe in Zeiten des Hasses raus, direkt nach dem Reichstagsbrand mit seiner Familie aus Deutschland raus und ist erstmal nach Südfrankreich geflüchtet. Und hat nicht nur seine Frau mitgenommen, sondern auch weitestgehend seine Kinder und seinen Bruder Heinrich Mann, der ja auch sehr, sehr, sehr berühmt ist und war, der ja die Vorlage zum Blauen Engel geschrieben hat, was damals in der Zeit mit Marlene Dietrich verfilmt worden war und der große cineastische Welterfolg war. Also da hängen sie, man hat das Gefühl, wenn man sich mit der Zeit beschäftigt, alle hängen sie mit Familie Mann zusammen.
Ja, genau. Also Professor Unrath war ja die Romanvorlage von Heinrich Mann, weiß ja auch immer und da ist auch einiges raus entstanden. Das beschreibt der Tubin auch ganz gut. Einen kleinen Bruderzwist gehabt. Also Thomas hat seinen älteren Bruder Heinrich ja zu Anfang sehr bewundert und ist aber, ich sag mal so, nachher an ihm vorbeigezogen. Also Heinrich hat sich ja auch viel früher politisch positioniert. Also Thomas Mann war ja im Ersten Weltkrieg noch ein glühender Patriot und Heinrich war ja immer Pazifist und immer schon sehr viel linker, während Thomas Mann ja eher bürgerlich oder seine bürgerliche Wurzeln gar nicht so verleugnet hat halt.
Ne? Vermeintlich bürgerlicher, ne? Also der hatte ja immer, wie ich dann auch gelesen habe, Frau und Kinder, aber in dem Buch Liebezeiten des Hasses, da steht es so schön, jenseits der Zeugung der 6 Kinder war im Ehebett von Familie Mann verkehrsberuhigte Zone. Also er war, Thomas Mann war verheiratet mit Katja Mann, die ihm auch den Rücken gestärkt hat, aber es war irgendwie auch ein bisschen so eine pro forma bürgerliche Ehe, weil ansonsten lief da nicht so viel. Und der Bruder, der große Bruder Heinrich, der war so ein bisschen das Enfant terrible. Der hatte dann eine viel, viel jüngere Bardame als Geliebte, war politisch, hat sich aus dem Fenster gelehnt und wirkte deswegen vermeintlich sehr viel gespaltener und zerrissener als Thomas Mann. Ne?
Ja. Also das hat sich ja auch hinterher in den Biografien nochmal ja, niedergeschlagen. Also als die Brüder in Amerika waren, da war Heinrich schon sehr verarmt und Thomas hat ihn viel unterstützt, also eben auch finanziell und Heinrich ist ja dann auch hinterher krank gestorben und also es war hinterher sozusagen ein Abhängigkeitsverhältnis, so, ne, wobei ich glaube, die Bewunderung für Heinrich ist Thomas nie abhanden gekommen, also vor allen Dingen auch für sein schriftstellerisches Werk, der hat ja nicht weniger schlecht geschrieben, sagen wir mal so, ne, und ja, das ist so vielleicht eine der Quellen der Kunst, ne, und auf der anderen Seite, um jetzt mal auf andere Quellen zurückzukommen, also diese zum Beispiel der Zauberberg fußt ja auf Erfahrungen, die seine Frau Katja in dem Lungensanatorium gemacht hat, wo er sie dann auch besucht hat und irgendwann bei ihm auch eine Lungenkrankheit festgestellt worden ist und er da auch war. Also er hat immer aus dem, was er erlebt hat, einen, nicht immer, aber eben viel, einen Roman gemacht einfach. Ne? Und ja, eben diese Homosexualität schwingt halt viel mit, ne? Ist klar.
Also ich merke schon, wir beide haben uns relativ viel mit der Geschichte der Familie Mann schon beschäftigt. Ich muss gestehen, was die Familiengeschichte angeht, erinnere ich mich da viel an die Verfilmung von Heinrich Brilleur von Die Manns. Das ist ein Film bzw. ein Zweiteiler, der ungefähr vor 20 Jahren ins Fernsehen kam. Und ich habe das damals mit Vergnügen gesehen, damals mit Armin Müller-Stahl als Thomas Mann. Du hast jetzt heute die DVD dabei. Die würdest du sozusagen, wenn man jetzt zum Thema Thomas Mann weiterlesen oder gucken möchte, empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist also eine gute Einführung in die ganze Familiengeschichte. Und es gibt natürlich auch Verfilmungen der einzelnen Romane. Die habe ich mir jetzt auch erstmal angeschaut. Und ich habe auch noch, aber ich habe dann gemerkt, also ich muss mehr Muße haben, um mich auf die Sprache und auch auf ja so zwei Seitensätze einzulassen. Das kann man nicht mehr abends so einfach im Bett liegen. Also ich habe dann Felix Krohl mir mal aus dem Regal geholt. Ich habe so eine alte Fischer-Ausgabe, gesammelte Werke habe ich noch irgendwie da stehen. Und das ist aber, das kann man nur im Urlaub lesen. Also man sollte schon, wenn man sich auf das Werk von Thomas Mann einlässt, ein bisschen Muße haben. Und zum einen, und ich glaube, ich habe es damals wirklich mit 14 gelesen, die Buddenbrooks. Also ich war bei Schwager Günther zu Besuch und er hatte da irgendwie eine Bertelsmann-Mitgliedschaft und da gab es eben die Buddenbrooks und das durfte ich dann lesen und ich glaube, seitdem bin ich so ein bisschen infiziert. Also es gibt eben die Filme, es gibt die Romane und zum Einstieg würde ich tatsächlich diese Dokumentation von dem Brûleur empfehlen und eben als Roman, obwohl er schon relativ dick ist, aber er ist einfach also schön erzählt auch, ne? Die Buddenbrooks natürlich.
Das kann ich nur bestätigen. Also es ging mir genauso, obwohl die Buddenbrooks ein echt fetter Wälzer sind, ließen die sich sehr, sehr einfach lesen und sehr, sehr gut. Während zum Beispiel diese Geschichte vom Zauberberg, fand ich, sich ein bisschen schwieriger lesen ließ. Auch ein dicker Wälzer, aber da kann man irgendwie schwieriger rein. Ansonsten empfehle ich noch fürs eben mal weglesen Der Tod in Venedig. Das ist zumindest eher ein Büchlein als ein dicker Wälzer. Und eben, was du jetzt gerade gesagt hast, diese ja gerade erst erschienene Biografie von diesem irischen Autor. Ich kann es gerade nicht sehen.
Colm Tobin. Also das ist wirklich, also der hat gut recherchiert und natürlich also sehr kurzweilig geschrieben. Die Fakten stimmen. Ich habe mir dann die Rowohlt-Monographie noch da schnell dazu geholt und er hat aber natürlich dann Dialoge dazu empfunden und so. Und man bekommt einfach einen super guten Einblick und einen guten Überblick über diese ja doch sehr vielschichtige und vielfältige Geschichte der Manns, ne? Also samt der Kinder. Also es wird auch gesprochen vom Selbstmord Klaus, vom Selbstmord einer Schwester von Thomas und Heinrich Mann und vom Tod der Mutter. Und also und es wird auch sehr abgehoben auf die Rolle Katja Manns. Das finde ich auch eigentlich ganz gut dargestellt, wie sie eben das Rückgrat der Familie ist und eigentlich diesen Betrieb, sag ich mal, Thomas Mann als Autor aufrechterhalten hat. Also sie hat sich um die Post gekümmert und um Abrechnungen ja, mit den Verlagen und hat eigentlich immer alles so am Laufen gehalten.
Und da kommen wir zu einer Sache zurück, warum vielleicht auch Thomas Mann jetzt gerade wieder hochaktuell ist. Vor ein paar Wochen ist Inge Jens gestorben. Inge Jens war verheiratet mit Walter Jens und die beiden waren ja sozusagen Literaturchronisten, haben verschiedene Biografien geschrieben und Inge Jens hat eine geschrieben über Frau Thomas Mann. Also die hat explizit Katja Mann porträtiert.
Genau, Frau Thomas Mann, das Leben der Katharina Pringsheim. Und das Leben ist ja nicht weniger spannend. Sie kommt ja aus einer hochintellektuellen Familie und Thomas Mann hatte ja noch nicht mal Abitur. Also das muss man auch mal festhalten halt so, ne?
Genau, das habe ich neulich auch nochmal recherchiert. Der war sogar richtig schlecht in der Schule. Ich finde, das gibt auch allen Mut, die vielleicht gerade mit schlechten Noten rumkrebsen. Man kann echt schlecht sogar in Deutsch sein und hinterher Literatur-Nobelpreisträger werden.
Ja, total. Also, weil ja, wenn man eben genug hat, um Kunst zu erschaffen in seinem Leben. So, ne? Da muss man nicht unbedingt Abitur haben oder ein abgeschlossenes literaturwissenschaftliches Studium oder was auch immer, irgendwie eine akademische Bildung. Und Katja Mann ist für sich total interessant auch. Sie war ja eine der ersten Studentinnen in oder Abiturientinnen auch, also mit externen Abitur und hat sich dann mit einigen anderen Zugang erkämpft zu den Vorlesungen und also der Vater war, glaube ich, Mathematikprofessor. Sie hat dann auch Mathematik unter anderem studiert und ist eine hochinteressante und hochintellektuelle Frau und kommt eben aus einer ja intellektuellen großbürgerlichen Familie so, ne, und trifft dann auf diesen etwas verarmten Thomas Mann, der sich nichtsdestotrotz in sie verliebt und das schreibt der Colm Tobin auch noch. Da müssen wir noch mal, also sie hat einen Bruder, einen Zwillingsbruder Klaus, Katja, und ich glaube eigentlich hat er sich in Klaus verliebt und dann hat er über den Umweg von Katja über Katja da Zugang gefunden.
Das muss man ja auch sagen, das ist mir jetzt auch bei diesem Buch von Florian Illis aufgefallen, der ja ganz viele Intellektuelle der Jahre, 20er Jahre porträtiert hat. Man hat das Gefühl, die sind alle irgendwie schwul oder lesbisch oder irgendwie vom einen Bett ins andere gehüpft. Auch Thomas Mann hatte zwei Kinder, die homosexuell waren oder bei denen man zumindest weiß, dass sie homosexuell waren. Ansonsten keine Ahnung. Also man hat das Gefühl, die waren alle nicht so richtig festgelegt auf ein Geschlecht.
Es waren halt die wilden 20er, ne? Also vielleicht. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber es kann natürlich sein, also wenn ich jetzt mal da tiefenpsychologisch ein bisschen rumdeditieren darf, dass, also wenn wir davon ausgehen, bringen, dass Thomas seine Homosexualität etwas verdrängt hatte. Er hat sie nicht verdrängt, aber ein bisschen versteckt gehalten hat, dass die Kinder das ausleben, einfach was er für sich an die Seite geschoben hat. Und man darf auch nicht vergessen, also die Großmutter der Kinder, mütterlicherseits, war Hedwig Dohm. Und die Urgroßmutter, Moment, die Urgroßmutter. Die Oma von Katja war Hedwig Dohm und das war ja eine der ersten Frauenrechtlerinnen. Also mit Geschlechtsidentität ist es vielleicht in der Familie
ja offen.
Offen, genau. genau, dass es einfach Irritationen gab, sagen wir mal so.
Und da muss ich sagen, wir haben ja eröffnet diese Folge mit, es ist vielleicht Zeit, nochmal die Klassiker sich rauszuholen. Was ich jetzt gerade erlebe, wenn ich dieses Buch über das Jahr 1929, 33, Liebe in Zeiten des Hasses, auch mit der Familie Mann, aber auch mit vielen anderen Künstlerfamilien lese, dann habe ich das Gefühl, da wiederholt sich auch ein Teil Geschichte. Also es ist so vieles von den wilden 20ern, was sich jetzt in diesen wilden 20ern wiederholt. Also dieses, okay, es ist durch Corona alles ausgebremst worden, aber es gab sowas wie ganz modernes Leben in den Großstädten, auf der anderen Seite aber aufkeimender Nationalsozialismus oder hier in Deutschland die AfD-rechte Tendenzen. Es gibt diese Unsicherheit, die es in den 20ern gab und gleichzeitig diesen Tanz auf dem Vulkan. Und ich kam hier heute rein, habe erzählt, ich habe gerade die letzten Folgen von And Just Like That, der Nachfolge von Sex and the City, geguckt. Das ist vielleicht ein bisschen lächerlich, das jetzt mit Familie Mann zu begleichen. Aber da geht es jede Folge darum, dass irgendwie jemand cis, non-binär, trans, tralala ist. Und ich habe das Gefühl, das ist selten so im Gespräch gewesen wie in diesen Jahren. Und dann sieht man, okay, vor 100 Jahren war es offensichtlich schon mal genauso.
Ja klar, und wahrscheinlich vor 1000 Jahren auch. Also es wird nur im Moment mehr thematisiert. Also es fängt an bei den Kinderbüchern im Bilderbuch über Jugendbuch bis hin natürlich zu den Romanen und Krimis, also was du schon sagst, diese LBQT, genau, also Transgender oder asexuell oder bi oder homo, also es ist eigentlich im Moment alles möglich und das ist natürlich auch eine Chance für unsere Gesellschaft und warum soll man sich da nicht so ein bisschen Futter bei den Klassikern holen, vielleicht.
Genau, back to the roots. Und wirklich, unsere Empfehlung, also von Margret und mir, lest gerne nochmal die Klassiker. Ich glaube, wir beide haben jetzt die ganz warme Empfehlung ausgesprochen, lest die Budenbrocks. Das ist ja übrigens auch das Tolle, dass einfach die Sprache und der Stil, wenn es gut geschrieben ist, heute noch genauso passt wie diese Bücher, die vor so langer Zeit erschienen sind. Deswegen liest sich das ja auch so gut und so aktuell. Und die Konflikte erscheinen einfach auch so aktuell. Also Buddenbrock, super Buch. Zauberberg, ein bisschen schwieriger zu lesen, aber auch super Buch. Der Tod in Venedig, super Buch. Und von Margret noch die Top-Empfehlung. Komm, schlag's noch mal selber vor.
Ja, von Colm Turbin, Der Zauberer, ist halt das Neueste auf dem Biografiemarkt zu Thomas Mann. Und ich empfehle es ja, es ist wirklich eine super gute Einführung in das Werk.
Und wenn ihr noch mehr Bock habt zu gucken, dann schaut euch die Manns als DVD an oder vielleicht gibt es die auch irgendwo im Streaming in der Mediathek. Da haben wir jetzt nicht recherchiert, aber in guten Buchläden gibt es auch oft gute DVD-Abteilungen. Da bekommt man die Manns von Heinrich Brilleur verfilmt auch noch. Boah, ich habe jetzt richtig Lust weiterzulesen und noch mehr Thomas Mann zu lesen. Danke für diese Empfehlung, liebe Margret.
Ja, kein Ding. Gerne.
Was liest du als nächstes?
Also ich habe jetzt halt den Felix Krull auf dem Tisch liegen und den werde ich mir Sonntag zur Brust nehmen. Und ich habe eben alle 5 Filme. Und ich hoffe, dass der Winter noch ein bisschen dauert und dann gucke ich einfach dann noch mal Filme.
Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und Dankeschön.
Ja, gerne. Danke dir. Thank you.